Ein Hinweis vorweg. In dieser Folge sind Berichte über Gewalttaten gegen Frauen und zum Teil detaillierte Darstellungen von Verletzungen enthalten. Jack the Ripper. Vom Mörder zum Mythos. Eine True Crime Podcast Miniserie.
Hallo Nina.
Hallo Dennis. Und hallo ihr da draußen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt.
Letzte Folge, Nina, haben wir von einigen schrecklichen Gewalttaten gegenüber Frauen im East End berichtet. Und die letzte, von der wir erzählt haben, war Melvina Haynes. Die wurde am 3. April 1888, kurz nach Mitternacht, Opfer einer oder mehrerer unbekannter Personen. Sie wurde schwer am Kopf verletzt und blutend und bewusstlos auf offener Straße in Whitechapel zurückgelassen. Möglicherweise wurden die Täter von einem Polizisten gestört oder auch nicht. Auf jeden Fall recht schnell nach der Tat fand ein Polizist sie auf der Straße und sie wurde ins London Hospital eingeliefert, wo der diensthabende Arzt Dr. George Haslip sie behandelte. Und vom Glück kann man auch sprechen, dass Melvina letztlich wieder vollständig auf die Beine kam und gesund war. Interessant ist, was an diesem frühen 3. April noch im London Hospital bei Dr. Haslip passiert ist. Denn der Arzt wurde einer noch viel entsetzlicheren Tat ansichtig. Und diese Tat, über die wir jetzt gleich berichten werden, sollte letztendlich dafür sorgen, dass die Metropolitan Police in London die Whitechapel-Mordakte eröffnet.
Diesen 3. April, beziehungsweise am Abend davor, am 2. April, verließ die 45-jährige Emma Elizabeth Smith ihre Herberge in der George Street 18 in Spitalfields. Und wir hatten ja letztes Mal schon erwähnt, dass es sich beim 2. April um einen Bank Holiday, also einen Feiertag in Großbritannien, handelte. Die George Street, das ist heute die Gunthorpe Street, kann man auch immer noch sich anschauen natürlich, hat zu der damaligen Zeit einen recht schlechten Ruf. Also die Kriminalität ist da relativ hoch, speziell in der Gegend, und das liegt eben auch wieder an der Verarmung der Menschen, die da leben. Emma, die lebt in einem Dosshaus, sie hatten ja darüber schon berichtet in vorherigen Folgen, das Daniel Lewis gehört. Das ist insgesamt eine recht ärmliche Absteige, in der ungefähr 40 Personen regelmäßig Unterschlupf finden und wo auch Emma seit 18 Monaten ein Bett mietet für 4 Pence die Nacht.
Emma ist ungefähr 1,60 Meter groß, hat hellbraunes Haar und laut der Leiterin des Dosshauses, Mary Russell, die für uns im Weiteren eigentlich auch eine wichtige Quelle darstellt für den Fall, war sie auch bester Gesundheit. Wir wissen leider nicht viel mehr über Emma, außer aus Zeugenaussagen, was sie selber von sich behauptet hatte, aber auch von Detective Constable Walter Du, der zum damaligen Zeitpunkt in der H Division, das heißt in der Polizeistation, die für den Bezirk Whitechapel zuständig war, Dienst hatte. Walter Du ist auch ein sehr bekannter Polizist geworden. Vielleicht habt ihr schon mal einen Podcast oder gelesen über den Fall des Dr. Hawley Crippen, der eine spektakuläre Flucht aus England nach Amerika hingelegt hatte und dort auch von Walter Du, der dem immer dicht auf den Fersen war, letztlich ergriffen wurde, und Walter Du wurde dafür auch in der Presse und in der Öffentlichkeit sehr gefeiert.
Ja, wirklich ein spektakulärer Fall und auch ein tragischer Fall der damaligen Zeit. Und wer Interesse daran hat, mehr darüber zu hören, da gibt's auch was von Früher war mehr Verbrechen. Nur mal so am Rande.
Walter Du hat Folgendes über Emma geschrieben. Emma, eine Frau von über 40 Jahren, war wie ein Rätsel. Ihre Vergangenheit war selbst für ihre engsten Freunde ein Buch mit 7 Siegeln. Alles, was sie jemals über sich selbst erzählt hatte, war, dass sie eine Witwe war, die ihren Mann vor mehr als 10 Jahren verlassen und sich von all ihren früheren Bindungen losgesagt hatte. Emma Smith hatte etwas an sich, das darauf hindeutete, dass es eine Zeit gegeben hatte, in der ihr die Annehmlichkeiten des Lebens nicht versagt geblieben waren. In ihrer Sprache lag ein Hauch von Kultur, der für ihre Klasse ungewöhnlich war. Als Emma einmal gefragt wurde, warum sie ihr altes Leben so völlig aufgegeben habe, antwortete sie ein wenig wehmütig: Sie würden es heute genauso wenig verstehen wie damals. Irgendwie muss ich leben. Und so ging sie durch die Straßen von Whitechapel, einsamer als die meisten ihrer Mitmenschen.
Kein so besonders schönes Bild, das Du da über Emma zeichnet. Laut ihrer eigenen Aussage hatte sie auch einen Sohn und eine Tochter, die wohl in der Nähe von Finsbury Park in London lebten. Und vielleicht kann man nochmal erwähnen, dass die Behauptung, sie sei verwitwet gewesen, damals relativ gebräuchlich dafür war, wenn man eine getrennt lebende Person war, also eine Ehe gescheitert war. Man wollte nicht unbedingt diese Tatsache betonen, das war ja mit viel moralischem Makel verbunden, also man musste sich da gesellschaftlichen Schmähungen aussetzen, das wollte man nicht unbedingt, deswegen war es einfacher zu behaupten, man war verwitwet. Wir wissen es nicht, sie kann natürlich auch verwitwet gewesen sein, aber beides ist möglich.
Was wir noch über sie wissen, kommt von ihrer Unterkunftsleiterin Mary Russell. Demnach hatte Emma wohl relativ feste Routinen. Beispielsweise verließ sie ihre Unterkunft immer zu regelmäßigen festen Zeiten zwischen 18 und 19 Uhr. Ihre Rückkehr war zwar sehr unterschiedlich in Zeiten, das lag aber vermutlich auch daran, dass sie sehr oft sehr betrunken war, wenn sie heimkehrte.
Genau, und sie war wohl keine besonders angenehme Betrunkene. Das wissen wir auch aus der Erzählung von Mary Russell. Sie war wohl sehr aufbrausend und neigte eher dazu, dann ein bisschen über die Stränge zu schlagen. Deswegen, oder vielleicht auch im Zusammenhang damit, kam sie öfter mal mit leichten Verletzungen nach Hause. Schnittwunden oder blaue Augen. Und einmal sei sie nach eigener Aussage sogar aus einem Fenster geworfen worden. Also da ist wohl so einiges vorgefallen dann.
Kommen wir jetzt zurück zum Abend des 2. April 1888. Emma verlässt ihre Unterkunft. Ihr Aufenthalt ist zunächst unbekannt. Der konnte auch nicht rekonstruiert werden. Man kann davon ausgehen, dass auch sie den Bank Holiday wie viele, viele Londoner gefeiert hat. Das heißt, sie wird sich in irgendwelchen Bierstuben, Pubs, Kaffeehäusern aufgehalten haben und wahrscheinlich auch getrunken haben. Ihr Aufenthalt ist erst wieder ab dem 3. April gegen 0.15 Uhr bekannt. Und zwar gibt es die Zeugin Margaret Hames. Sie kannte Emma, sie wohnte in der gleichen Unterkunft und Margaret hatte laut eigener Aussage eine sehr arbeitsreiche Nacht hinter sich. Margaret Hames war eine Prostituierte im East End und war kurz bevor sie auf Emma traf, selber Opfer eines Überfalls geworden. Wir haben ja gesagt, dass das East End eine sehr raue Gegend war und Raubüberfälle an der Tagesordnung waren. Und in dieser Nacht hatte es halt auch die Margaret leider erwischt. Sie war von zwei Männern auf der Straße angehalten und nach der Uhrzeit gefragt worden. Einer daraufhin hat ihr unvermittelt ins Gesicht geschlagen und beide Männer sind geflüchtet. Und so hatte sie sich dann blutend auf den Rückweg zu ihrer Unterkunft gemacht.
Das berichten auch andere Frauen aus Whitechapel, nicht nur Frauen, tatsächlich auch Männer, also dass körperliche Übergriffe in Form von Schlägen und Bedrohungen doch häufiger stattfanden.
Auf ihrem Hauseweg, als sie in der Farren Street an der Ecke Burdett Road einbog, sah sie Emma, die mit einem, Zitat, dunkel gekleideten Mann sprach, der ein weißes Halstuch oder einen weißen Schal oder hellen Schal trug. Diesen Mann kannte Margaret nicht, sie erkannte ihn ihm auch nicht, einen ihrer Angreifer, und setzte dann, weil sie halt verletzt war, ihren Weg weiter fort zur Unterkunft, ohne Emma anzusprechen.
Genau, und dann wissen wir erstmal nicht, was Emma getan hat, bis sie zwischen 4 und 5 Uhr morgens am 3. April in ihr Dosshaus, also ihre Unterkunft in der George Street 18, zurückkehrt. Ihr Anblick, der alarmiert sofort Mary Russell, also die Vorsteherin des Dosshauses, denn Emma konnte kaum laufen und ihr Gesicht blutet stark. Zudem ist ein Ohr übel verletzt und es scheint auch am unteren Körper Verletzungen zu geben. Danach befragt, gibt Emma an, dass sie auf dem Weg durch die Osborne Street von einigen Männern schrecklich misshandelt worden sei. Und weil Emma offensichtlich schwer verletzt ist und starke Schmerzen hat, besteht Mary Russell schließlich darauf, dass sie ins Krankenhaus gehen soll, um sich untersuchen zu lassen. Emma möchte das aber eigentlich gar nicht so fürchterlich gerne und muss wirklich überzeugt werden, bis sie sich schließlich in Begleitung ihrer Mitbewohnerin Margaret Hames und Annie Lee auf den etwa 15-minütigen Weg zum London Hospital an der Whitechapel Road macht. Auf ihrem Weg zum Krankenhaus kommen sie offensichtlich auch durch die Gegend, wo der Überfall passiert war, denn Emma zeigt in der Osborne Street auf eine Stelle in der Nähe des Taylor Brothers Cocoa & Mustard Warehouse und gibt an, dass das der Ort sei, an dem sie überfallen worden sei. Und das ist ungefähr 300 Meter vom Dosshaus entfernt, also keinesfalls ein weiter Weg zu ihrer Unterkunft.
Im Krankenhaus angekommen, treffen die drei auf Dr. George Haslip. In der letzten Folge hatten wir, glaube ich, mal gesagt, dass es da irgendwie der Hausarzt oder der leitende Chirurg ist. Vermutlich ist der Begriff Assistenzarzt treffender. Also der Assistenzarzt Dr. George Haslip untersucht Emma und das nur wenige Stunden nach der Aufnahme von Malvina Haynes, die wir aus der letzten Folge kennen. Die Diagnose ist zunächst, dass er sagt, sie hat wohl Alkohol getrunken, aber sie war nicht wirklich betrunken und sie war noch klar ihres Geistes, sodass sie wusste, was sie tat. Sie wirkte jetzt nicht sehr benommen. Ein Teil ihres rechten Ohres war eingerissen oder eingeschnitten worden und blutete. Schlimmer waren die inneren Verletzungen. Und zwar war ihr Bauchfell zerrissen oder eingerissen, sowie weitere innere Organe verletzt worden. Als Ursache gab er an, dass vermutlich ein stumpfer Gegenstand wiederholt und mit großer Kraft vaginal eingeführt worden war. Emma kämpfte noch lange gegen eine Bewusstlosigkeit, und zwar lange genug, dass sie noch eine Aussage an Dr. Haslip geben konnte, denn er befragte sie natürlich, was geschehen sei, und sie gab an, dass gegen 1.30 Uhr in der Nähe der Whitechapel Church einige Männer auf sie zukamen. Sie hatte bei diesen Männern auch ein sehr ungutes Gefühl, sodass sie zumindest die Straße überquerte. Sie wollte ihnen ausweichen. Allerdings bemerkte sie auch, dass die Männer ihr folgten. Laut ihrer Aussage rannte sie los, doch mindestens 2 Männer holten sie an dieser besagten Stelle in der Osborne Street ein, griffen sie und raubten ihr Geld. Und dann muss wohl diese schreckliche Tat auch geschehen sein. Sie konnte nicht die Täter groß beschreiben, sagte lediglich aus, dass einer der Männer etwa 19 Jahre alt gewesen sei. Auch die Tatwaffe konnte sie nicht beschreiben. Auffällig ist aber, dass sie sehr viel Wert scheinbar darauf legte, dass diese Männer keine Freier von ihr waren. Das wird ausdrücklich in den Aufzeichnungen erwähnt. Und was man jetzt sagen muss, was an den Geschehnissen da im Krankenhaus sehr auffällig ist, dass Dr. Haslip gar nicht die Polizei über diesen Vorfall informiert hatte. Insbesondere, wenn wir bedenken, dass er gerade Malvina Haynes wenige Stunden zuvor auch Opfer eines Angriffes wurde und eingeliefert wurde und dort sehr wohl die Polizei vor Ort im Krankenhaus war, um mögliche Aussagen aufzunehmen.
Das kann ja auch wieder mit den sozialen Vorurteilen zu tun gehabt haben, ne? Weil Malvina war ja eine verheiratete Frau, die da vielleicht nicht als Prostituierte angenommen wurde, oder?
Ja, aber der Unterschied ist ja schon, dass Malvina Haynes bewusstlos war, als sie eingeliefert und die Polizei informiert wurde. Emma ist nicht bewusstlos, sie ist bei Bewusstsein, kann noch Aussagen treffen, aber die Polizei wird trotzdem nicht gerufen.
Mhm. Weißt du, ob irgendwo erwähnt wird, ob sie das nicht wollte? Hat sie vielleicht gesagt, sie möchte nicht, dass die Polizei involviert wird? Hat sie sich gewehrt?
Nein.
Sie wollte ja schon nicht ins Krankenhaus gehen ursprünglich.
Ja, also darüber gibt es keine Aufzeichnungen. Wir wissen auch nicht, wie schnell sie nach der Einlieferung oder Untersuchung durch Dr. Haslip das Bewusstsein verlor. Aber unabhängig von der Tatsache muss die Polizei natürlich informiert werden, um keine Zeit bei den Ermittlungen zu verlieren.
Ja, ja, auf jeden Fall. Also, dass das ungünstig war, da besteht ja kein Zweifel. Nur was vielleicht der Grund dafür gewesen sein könnte, dass er das nicht gemacht hat. Offensichtlich ist er ja grundsätzlich dieser Pflicht nachgekommen bei Malvina.
Ja, genau. Wie gesagt, Emma verlor das Bewusstsein, fiel in ein Koma und sollte auch nicht mehr daraus erwachen. Knapp 24 Stunden später, am Morgen des 4. Aprils, verstarb sie gegen 9 Uhr morgens aufgrund der Schwere ihrer Verletzung.
Ja, und dann wird immer noch nicht die Polizei informiert. Tatsächlich. Erst am 6. April informiert die Krankenhausverwaltung die Polizei, und zwar auch nur deswegen, weil der Coroner, also der Zuständige für die Durchführung des Inquests, am 7. April das Inquest eröffnen wollte.
Und der leitende Inspektor der H Division, Inspektor Reed, auch den haben wir ja in der letzten Folge schon kurz erwähnt, der tobte. Der war außer sich. Denn das war ja letztendlich Stümperei. Die Polizei wurde nicht informiert, es konnte keine Ermittlungen eingeleitet werden. Und durch Zufall erfährt die Polizei jetzt überhaupt, dass da eine Gewalttat mit Todesfolge stattgefunden hat und das auch schon 3 Tage zuvor. Er hat sofort angefangen, natürlich alle relevanten Schritte noch einzuleiten mit dem zeitlichen Verzug. Das heißt, er hat sämtliche Polizisten befragt, die sich von dem 2. auf den 3. April vor Ort auf Streife befunden hatten, aber es war ergebnislos. Aus Berichten geht hervor, dass er Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt hat, um noch irgendwie eine vernünftige Polizeiarbeit auf die Beine zu stellen. Es wurden wirklich hunderte von Menschen befragt, unzählige Zeugenaussagen aufgenommen. Er hat sogar Soldaten im Tower von London nach Aufenthalten befragt. Es wurden Matrosen, die mit ihren Schiffen an den Docks angelegt hatten, befragt. Also alle, die vielleicht möglicherweise potenzielle Täter hätten sein können oder die vielleicht so in diese Zielgruppe. Mehrere junge Männer ziehen durch die Straßen, sind arg betrunken und könnten vielleicht möglicherweise solche Taten ausführen unter starkem Alkoholeinfluss. Also alle möglichen Personen wurden befragt, aber es ging leider ergebnislos aus.
Zumal Reed ja auch selber darüber überrascht war, ne? Weil er ja der Meinung war, was man auch nachvollziehen kann, dass es eigentlich hätte Zeugen geben müssen. Also er ist der Meinung, dass es eigentlich hätte jemand geben müssen, sei es zum Beispiel einer der Streifenpolizisten, die in der Gegend unterwegs waren, die irgendwas hätten mitbekommen müssen von diesem Vorfall. Und das kann man ja auch nachvollziehen, denn das ist ja keine kleine Tat. Und es wird ja auch einen kleinen Moment zumindest gedauert haben.
Ja, das ist ein total wichtiger Punkt. Denn was bemerkenswert bei dem Fall ist, Emma gibt an, dass sie gegen 1.30 Uhr überfallen wurde. Das konnte sie ja laut eigener Aussage ziemlich genau festhalten, weil sie die Kirchturmuhr sah. Sie war aber erst zwischen 4 Uhr und 5 Uhr morgens schwer verletzt in ihrer Unterkunft angekommen. Gut, sie hatte äußerst schwere Verletzungen am Unterleib. Sie war sicherlich von ihren Bewegungen stark beeinträchtigt. Aber 2,5 Stunden für 300 Meter, denn sie zeigte ja auf die Stelle, wo laut ihrer Aussage der Überfall stattgefunden hatte. Das heißt, sie hat 2,5 Stunden für 300 Meter gebraucht.
In einer Gegend, wo regelmäßig auch Streifenpolizisten vorbeigekommen sein werden. Und wir haben ja immer noch die Bank Holiday Night. Also es war ja der Bank Holiday, man war vielleicht feiern und so weiter. Da waren auch Menschen unterwegs. Und eigentlich, dass niemand sie gesehen hat, dass niemand das bemerkt hat, weil es wird ihr ja sehr schlecht gegangen sein. Das ist schon auffällig.
Das ist genau der Punkt. Wir haben ja ganz, ich glaube, in der allerersten Folge mal erzählt, dass Whitechapel oder das East End eigentlich keine Tageszeiten kannte. Da waren immer Menschen unterwegs. Da haben viele Nachtschichten gefahren. Und gerade nach so einem Feiertag war da unglaublich viel los. Klar, es war alles sehr dunkel, aber die Menschen waren auf den Straßen und eine schwer verletzte Person wäre definitiv aufgefallen. Hinzu kommt, dass die Polizisten die Anweisung hatten, die waren in den sogenannten Beats unterwegs. Das heißt, eine Streife kam innerhalb von 15 Minuten immer am gleichen Ort wieder vorbei. Also eine Runde, die ein Polizist zurückgelegt hat, dauerte immer genau 15 Minuten und war immer in Rufweite eines anderen Polizisten. Das heißt, die waren sehr gut kontrolliert eigentlich, die Viertel da und die Straßen.
Für die damalige Zeit durchaus ein sehr effizientes System.
Absolut richtig. Denn es ging ja darum, präventiv, das hatten wir auch schon mal erwähnt, Verbrechen zu verhindern durch die Präsenz und das Zeigen von Polizisten auf den Straßen. Es kann natürlich sein, und jetzt müssen wir ganz klar sagen, wir gehen jetzt in den Bereich der Spekulation, dass ein Polizist vielleicht etwas bemerkt hätte oder bemerkt hat, aber keine Aussage oder keinen Bericht davon gemacht hat. Wenn jetzt Tage später der Inspektor die Befragungen durchführen lässt oder selber durchführt und er würde das jetzt zugeben, wäre er aus der Truppe geschmissen worden. Das heißt, auch wenn irgendjemandem etwas aufgefallen sein könnte, kann es sein, dass diese Aussage nicht mehr getroffen wurde aus Angst um das eigene Schicksal. Spekulation.
Ja, also wenn wir dann schon spekulieren, es könnte ja auch sein, dass vielleicht sogar ein Polizist beteiligt war an der Tat. Ne? Man will ja nichts unterstellen, aber es ist ja auch auffällig, dass sie keine Polizisten anspricht, dass sie sich keine Hilfe holt. Weder auf ihrem 300 Meter langen Weg nach Hause noch auf dem Weg ins Krankenhaus, wo sie ja wieder durch diese gefährliche Gegend müssen.
Was man jetzt weiter überlegen kann, ist möglicherweise der Ort, den Emma selber als den Ort des Überfalls angegeben hatte und der ja auf offener Straße war, sie hat das ja drauf gezeigt, vielleicht gar nicht der Ort, wo wirklich die Tat passiert ist.
Genau.
Und war vielleicht auch gar nicht, wir müssen es immer wieder sagen, es ist reine Spekulation, war es vielleicht gar nicht eine Gruppe oder eine Bande von Personen, sondern war es möglicherweise eine Person. Das heißt, mögliches Szenario, sie hat ja selber gesagt, da hat sie ja bewusst Wert drauf gelegt, es war kein Freier. Wenn es möglicherweise ein Freier gewesen wäre, dann, wurde ja beobachtet, wie sie auch mit einem Mann gesprochen hatte, zwar zeitlich im ganzen Eck davon entfernt, aber sie war ja scheinbar, ich sag mal, sie war arbeiten. Und wenn sie einen Freier angesprochen hätte, hätten sie sich eine dunkle Ecke gesucht. Und in dieser dunklen Ecke hätte die Tat geschehen können. Das heißt, hätte sie durch die Schwere der Tat auch absolut nachvollziehbar möglicherweise das Bewusstsein verloren oder hätte dort schwer verletzt gelegen, hätte man sie da gar nicht gesehen. Dann hätte auch ein Polizist sie übersehen können, der dort auf Streife gewesen wäre. Dann sind wir in dem Bereich, okay, ist es eine Bande oder vielleicht sogar ein möglicher Einzeltäter gewesen? Und wenn wir das Ganze weiterspinnen, ist es vielleicht gar kein Raub gewesen, sondern könnte es unter Umständen auch ein sexualisierter, sadistischer Überfall gewesen sein. Das heißt, ein Motiv, was zur damaligen Zeit halt völlig neu gewesen wäre und was sich ja später bei den Gewalttaten des Rippers auch wiederholen wird.
Genau, also man muss natürlich hier ganz klar sagen, dass es in jedem Fall ein sexualisierter, sadistischer Überfall war, weil es natürlich ganz furchtbar ist. Aber ob Raub auch beteiligt war oder Motiv war, ist natürlich fraglich hier.
Genau. Die Polizei ging nach dieser Tat eindeutig davon aus, dass es eine Bande aus Tätern war. Im East End gab es die sogenannten High-Rip-Banden. Das waren Banden, die dafür bekannt waren, dass sie auch bewusst Prostituierte angegriffen haben, um ihr weniges Geld abzunehmen, weil sie leichte Beute sozusagen waren. Also Form von organisierten Verbrechen, von Bandenverbrechen. Davon ging die Polizei aus.
Allerdings wäre dafür jetzt diese Art von Überfall, also diese Gewalteskalation, nicht typisch gewesen, ne? Weil die hatten ja das Interesse zu rauben, also die wollten das Geld abziehen von den Prostituierten. Und das, was die getan haben, war ja weit darüber hinaus.
Uns ist kein Fall bekannt, wo eine derartig schwere sexualisierte Gewalttat zuvor passiert worden wäre durch so eine Bande. Mhm. Inspektor Reed, der leitende Ermittler, sagte 1902, da war er selber schon im Ruhestand, dass es für ihn eigentlich keinen Zweifel gab, dass Emma Smith Opfer des Rippers gewesen sei. Er selber war ja an den Ermittlungen beteiligt und aufgrund auch der Ermittlungsergebnisse, die jetzt in der fortlaufenden Mordserie gemacht wurden, war für ihn der Überfall mit Todesfolge von Emma Smith eine Tat desjenigen, der später als Jack the Ripper berühmt werden sollte.
Genau.
Man muss aber auch dazu sagen, dass Emma Smith in der meisten Literatur über Jack the Ripper keine Erwähnung findet.
Genau, da ist sie auch nicht die Einzige. Aber was ja interessant ist in dem Zusammenhang ist, A, natürlich war Reed viel dichter dran, als wir das heute sein können. Er hatte ja auch vielleicht ganz andere Informationen zur Verfügung als wir heute. Und es war ja auch eine Eskalation, die es nachvollziehbar machte, dass in den Augen der damaligen Zeit betrachtet, dass man all diese Verbrechen in einen Zusammenhang stellt. Denn das war ja nicht vorher in dieser Form schon vorgekommen, dass es so heftig eskalierte. Und wie wir ja schon gesagt hatten am Anfang, ist der Mord an Emma Elizabeth Smith auch der Mord, der die Whitechapel Murder Files, also die Whitechapel Mordakte, eröffnen sollte, in die später auch all die Opfer dieses ominösen Serientäters kommen sollten, über die wir hier noch sprechen wollen.
Wie müssen wir uns das vorstellen? Diese Mordakte ist eine Sammlung vieler einzelner Dokumente, Ermittlungsberichte, da wurden Beweise drin gesammelt, Unmengen von Briefen des vermeintlichen Täters, auch dazu werden wir noch kommen. Insgesamt führt diese Mordakte 11 Morde an Frauen im Londoner East End vom 3. April 1888 bis zum 13. Februar 1891. Und darunter sind definitiv diejenigen, wie du gerade schon sagtest, die wir heute dem Jack the Ripper zuschreiben.
Alle diese Morde tragen zur Entstehung dieses Phantoms, dieses Mythos bei.
Und heute sind die auch der Kern der Ermittlungsarbeiten, denn viele, viele Menschen versuchen immer noch, den möglichen Täter ausfindig zu machen. Das heißt, diese Akten existieren noch nicht vollständig. Das hatten wir schon mal erwähnt. Mhm. Davon ist vieles geklaut worden, zerstört worden oder einfach verloren gegangen. Aber nach und nach hat die Polizei diese Inhalte veröffentlicht. Vieles davon findet man auch online und kann sich das, also ob das jetzt die kompletten Dokumentationen der Inquests, der Zeugenaussagen sind, solche Dinge, als natürlich auch die Briefe, die eingegangen sind bei der Polizei unter anderem.
Aber das sind natürlich all die Fakten, die sich mit den Morden direkt beschäftigen, also mit dem Tod der Frauen und vielleicht noch ihren Hintergründen. Aber natürlich gibt es noch ganz, ganz viel mehr Quellen, die herangezogen werden müssen, wenn man sich mit den Frauen, also den Opfern selber beschäftigen möchte. Das ist klar.
Und eine ganz besonders interessante und auch wichtige Quelle sind die Presseberichte. Mhm. Bei den letzten Fällen, über die wir berichtet haben in der letzten Folge, die haben keine große Aufmerksamkeit in den Medien gehabt. Mit Medien meinen wir die Presse, denn viel mehr gab es damals ja noch nicht. Und du hattest, glaube ich, in der letzten Folge es auch so schön gesagt, weil sie das Glück hatten zu überleben. Es wären sicherlich größere Schlagzeilen gewesen, wenn es Tötungsfolgen gehabt hätte. Bei Emma Smith ist das jetzt so. Und wenn wir uns die Presse anschauen, es gibt nicht sehr viele Artikel, aber sie findet in vielen verschiedenen Zeitungen und nicht nur in London, sondern auch über Großbritannien hinaus Erwähnung. Fällt schon irgendwie was auf, findest du nicht?
Ja, und zwar werden die mit der Zeit immer länger und ausführlicher. Also schon bei Emma fällt das auf, das wird aber in den nächsten Fällen genauso weitergehen. Das hat natürlich damit zu tun, dass das zunächst mal Meldungen sind und dann kriegen die natürlich mit, dass die Menschen gern mehr darüber erfahren wollen. Das steigert wieder den Absatz und so wird immer ausführlicher berichtet. Und natürlich auch immer mehr interpretiert, noch mehr Kontext geliefert, dann wird vielleicht noch eine Nachbarin befragt und was die so für Gefühle hat. Das ist ja ganz spannend, was man da teilweise so zu lesen bekommt. Und das ist auch ganz wichtig, das ist jetzt ein guter Zeitpunkt, darauf hinzuweisen, immer wenn man mit der Presse arbeitet, vor allem auch in jener Zeit, dann muss man ganz vorsichtig sein, das als bare Münze zu nehmen, was da steht. Weil das ganz oft noch nicht dem entspricht, was wir heute als gute Pressearbeit bezeichnen würden, sondern da geht es ganz klar darum, Erzählungen zu verbreiten. Es werden auch Fakten erzählt, natürlich, aber auch gerne ausgeschmückt, ne? Und so ein bisschen erweitert um ein bisschen reißerische Details und Ausschmückungen.
Ja, letztendlich war das Ziel, die Auflagen zu erhöhen, muss man ganz klar sagen. Und wenn am Anfang die Berichterstattung kurz war, dann lag das daran, dass einfach noch nicht viele Infos da waren, ne? Also es wurde einfach gesagt, das war die Tat, das war das Opfer. Und am Ende haben wir wirklich, ja, soziopolitische Reflexionen, Kommentierungen, ja, auch eine Meinungsmache, ne? Warum steckt die Polizei fest? Warum liefert die uns denn keine Ergebnisse? Warum ist der Täter immer noch auf freiem Fuß? Also da wird, also nicht bei allen Zeitungen, aber es hat sich die Yellow Press schon stärker herausgearbeitet. Und da sehen wir das schon ganz klar, dass eine Meinungsbildung da ist. Und wir haben es ja auch schon mal bei der Presse erwähnt. Viele Schichten, auch niedere, untere Schichten, konnten nun lesen und waren wichtig für die Auflagen, für die Verkäufe der Zeitungen. Und die wollte man natürlich als Leser immer wieder für die nächste Abendausgabe, für die nächste Morgenausgabe auch gewinnen und hat dementsprechend auch berichtet.
Genau, und was wir ja auch schon erwähnt hatten und erzählt hatten, waren eben die großen sozialen Probleme, die es gab zu der damaligen Zeit. Und den Zeitungen fiel nun auf, oder vielmehr den Redakteuren, den Journalisten, dass sich natürlich diese Gewalttaten, und jetzt sprechen wir ja erstmal von Emma, dass sich die Gewalttat an Emma sehr gut einbinden ließ in diese Diskussion um die großen gesellschaftlichen Probleme der Zeit. Und das ist natürlich perfide auf eine Weise, aber das steigert eben die Auflage, weil es sowieso schon Themen sind, mit denen die Menschen sich auseinandersetzen und da vielleicht Vorannahmen und Stereotype und so weiter auch wunderbar bestätigt werden konnten und Meinung gemacht werden konnte.
Und wie sich das auch innerhalb weniger Monate schon deutlich weiterentwickelt, werden wir jetzt gleich bei unserem nächsten Fall sehen. Und damit kommen wir zum zweiten Fall, den wir euch heute präsentieren wollten. Und zwar zum zweiten Fall, der auch in der Whitechapel-Mordakte aufgeführt ist. Der Fall von Martha Tabram.
Und dazu begeben wir uns zum 6. August des Jahres 1888. Und das ist wieder ein Bank Holiday, also wieder ein Feiertag in Großbritannien. Und nicht nur das, es ist auch ein sehr verregneter, nicht besonders schöner Tag. Und das gilt auch für das ganze Jahr 1888. Tatsächlich ist es der verregnetste Sommer seit Beginn der Wetteraufzeichnungen in Großbritannien. Und das hat natürlich Auswirkungen auch wieder auf die Menschen, auf die Wirtschaft. Es führt zu Einbußen an den Ernten und verursacht auch Schäden an Eigentum und ist natürlich insgesamt nicht angenehm, ne, mit Überschwemmungen und Kälte und was alles dazu gehört.
Martha Tabram ging auch an diesem Abend aus. Wie auch viele andere tausende Londoner wollte sie den Abend, den Bank Holiday, feiern. Und über Martha wissen wir Gott sei Dank ein bisschen mehr. Sie wurde als Martha White am 10. Mai 1849 in Southwark im Süden Londons geboren. Sie war das jüngste von 5 Kindern des Lageristen Charles Samuel White und seiner Frau Elizabeth. Aus ihrer Kindheit wissen wir nicht allzu viel. Da setzen wir jetzt mal wieder in dem Jahr 1865 ein. Da war Martha gerade 16 Jahre alt, als ihr Vater die Familie aus unbekannten Gründen verließ. Laut Berichten war seine Gesundheit sehr schlecht und er starb auch einige Monate später bereits im Alter von 59 Jahren.
Das ist so ein Umstand, den Martha wohl auch sehr oft später angesprochen haben soll, laut Aussagen ihrer Freundinnen im späteren Verfahren, dass das etwas gewesen sein soll, das sie sehr mitgenommen hat, der Tod des Vaters.
Ja, das muss ein starker Einschnitt in ihrem Leben gewesen sein, genau wie auch die Tatsache, dass sie zu dieser Zeit, also zwischen 1865 und 69, den Möbelpacker Henry Samuel Tabram kennen und auch lieben gelernt haben muss. Jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen, es kommen einige Henrys in ihrem Leben vor. Ja. Das ist der erste, Henry Tabram. Die beiden zogen zusammen und wir wissen auf jeden Fall, dass sie am 25. Dezember, am ersten Weihnachtstag 1869 geheiratet haben. Sie wohnten in der Nähe ihres Elternhauses und 1861 bekamen sie ihr erstes Kind, den kleinen Frederick John Tabram. Ihm folgte ein Jahr später sein Bruder Charles Henry Tabram.
Ja, genau. Doch leider hält das Glück der Familie nicht allzu lange an, denn Martha beginnt in den folgenden Jahren aus unbekannten Gründen zu trinken. Und das führt schließlich auch zu einer Ehekrise, weswegen Henry seine Frau 1875 verlässt und die beiden Kinder mitnimmt. Zu einer Scheidung kommt es aber nicht und das ist auch für diese Zeit relativ typisch, dass man sich nicht scheiden ließ offiziell, weil das eine sehr teure Angelegenheit war Und so war gerade in den unteren Schichten die inoffizielle Scheidung von Tisch und Bett eher das Mittel der Wahl. Also man war dann getrennt lebend und ging so seiner eigenen Wege. Das hatte aber auch einen Nachteil. Also es hatte den Vorteil für die Frau, dass sie einen Unterhalt bekommen konnte. In diesem Fall bezahlte Henry Martha den Unterhalt von 12 Schilling pro Woche, und zwar bis 1878. Aber es war auch so, dass von der Frau erwartet wurde, dass sie auch allein blieb. Also sobald sie sich mit einem neuen Partner zusammentat, war das nicht gerne gesehen.
Es gab aber unterschiedliche Gründe, dass diese Zahlung eingestellt werden konnte. In ihrem Fall 1878 reduzierte Henry diese Unterhaltszahlung auf 2 Schilling und 6 Pence pro Woche. Als Grund gab er an, dass er Martha zufällig mal auf der Straße getroffen hatte und sie ihn um Geld angebettelt haben soll. Daraufhin sei die ganze Situation wohl äußerst eskaliert und Martha erwirkte einen Haftbefehl gegen ihren Ehemann. Heute wird man wahrscheinlich von einer Schlammschlacht sprechen. Letztlich führte es dazu, dass ab 1879 Martha, was das anging, mittellos war. Denn Henry hat die Unterstützung ganz eingestellt, nachdem, wie du gerade gesagt hast, er auch erfahren hat, dass sie mittlerweile mit einem anderen Mann zusammenlebte. Man muss dazu aber auch sagen, dass das Überleben alleine sehr viel schwieriger war, als wenn man mit einem Partner zusammengelebt hatte. Man konnte sich Mieten teilen, man konnte sich Essen teilen. Man hatte halt 2 Einkünfte, die das Leben gerade in diesen armen Vierteln schon deutlich verbesserte. Man kann es Henry auch aus damaliger Sicht gar nicht ankreiden, denn wie du gerade gesagt hast, er war halt völlig im Recht. Aus der gesellschaftlichen Perspektive hatte Martha ihre Verfehlung begangen. Durchweg. Angefangen mit der Trunksucht bis zur wilden Ehe mit einem Fremden.
Genau, aber aus heutiger Sicht darf ich das ja nicht gut finden.
Nein, nein, absolut richtig. Das sollte man definitiv nicht gut finden. Aber wie gesagt, aus damaliger Perspektive war das alles rechtens, was da geschah.
Ja, genau. Also rechtswidrig hat er nicht gehandelt. Und wenn die beiden sich jetzt in der Folge auf der Straße begegneten, dann fragte sie ihn trotz allem immer weiter nach Geld. Also offensichtlich ging es ihr finanziell nicht allzu gut. Das passierte auch bei der letzten Begegnung des Paares oder des ehemaligen Paares Anfang 1887. Martha, die hatte ja, wie gesagt, in der Zwischenzeit einen neuen Partner, nämlich den Zimmermann Henry Turner.
Einen zweiten Henry.
Den zweiten Henry, genau. Und lebte mit diesem zusammen. Und zwar bis zum Sommer 1888, also kurz vor ihrem Tod.
Das war so eine On-and-Off-Beziehung. Laut Aussagen von Henry Turner lag das auch an Marthas Trunksucht, der sie wohl wirklich sehr verfallen war. Turner selbst wird als, ja, man muss heute ein bisschen drüber lachen, aber als kleiner, schmutziger Mann beschrieben, der wohl auch eine ziemlich unordentliche Erscheinung abgab. In den ersten Jahren ihres Zusammenlebens zog das Paar ins Londoner East End. Wie gesagt, vorher hat sie ja eher im Süden der Stadt gewohnt. Und wie es typisch war für die Bewohner des East Ends, war das halt auch ein sehr unstetes Leben. Also mal konnten sie sich leisten, ein eigenes Zimmer zu mieten, mal reichte das Geld auch nur für ein Bett in einem der vielen Gemeinschaftsunterkünften der Viertel.
Und auch wie vielen anderen fiel es Turner schwer, Arbeit zu finden. Und deswegen musste sich das Paar seinen Lebensunterhalt mit dem Verkauf von Krimskrams verdienen. Also so kleine Werkzeuge, Nadeln, Schmuck, Mentholsäckchen und so weiter.
Wichtig war, dass viele die beiden als Paar und Martha Tabram eher als Martha Turner kannten. Und du hast gerade gesagt, Anfang Juli 1888 trennte sich das Paar. Zu der Zeit hatte sich Martha ein kleines Zimmer für 2 Schilling pro Woche leisten können. Das hatte sie auch weiter bewohnt, als Henry Turner ausgezogen war. Er kam zwar immer wieder mal von Zeit zu Zeit zu ihr. Sie haben sich dann auch das Zimmer geteilt. Aber der Alkoholkonsum von Martha muss wohl so schlimm gewesen sein, dass Henry es nicht lange bei ihr aushielt und sie immer wieder verließ.
Ja, genau. Er bezeichnete sich selber auch als eine nüchterne Person, weswegen er damit so viel Probleme gehabt habe. Martha hat wohl Probleme, nachdem Henry sie verlassen hat, die Miete zu begleichen und haut dann in so einer Nacht- und Nebelaktion aus ihrer Wohnung ab, ohne natürlich die Rückstände zu bezahlen. Das hat sie auch nie getan, aber sie hat wohl nachträglich den Schlüssel zumindest noch wieder zurückgegeben.
Und zum letzten Mal sah er sie am Samstagnachmittag, dem 4. August, an der berühmten Aldgate-Pumpe.
Mhm. Bei diesem Treffen erzählt sie ihm, dass sie kein Geld hat und darum gibt er ihr 1 Schilling und 6 Pence, damit sie sich ein bisschen Krimskrams kaufen kann, den sie dann vielleicht gegen eine Unterkunft und Essen eintauschen kann. Und später sagt er aus, dass diese Begegnung, also dieses Treffen, etwa 20 Minuten gedauert haben wird. Danach trennen sich die zwei und er sollte sie nie wieder lebend sehen.
Und jetzt sind wir am Abend des 6. August angekommen. Mhm. Du sagtest ja, ein sehr verregneter Feiertag. Irgendwann an diesem Abend hat sich Martha mit Mary Ann Connolly getroffen.
Auch eine ganz spannende Person, eine etwas zwielichtige Gestalt, eine junge Dame, die auch als Pearly Paul in der Gegend bekannt war, sich wohl mit Gelegenheitsprostitution zumindest über Wasser hielt und auch ein Alkoholproblem hatte. Wir werden im späteren Verlauf der Ermittlungen auch noch sehen, dass sie jetzt nicht die allerzuverlässigste Person war und auf jeden Fall, wie gesagt, ein sehr interessanter Mensch.
Es fängt schon damit an, Pearly Paul gab an, dass sie Martha schon seit gut 5 Monaten kannte, sprach aber von ihr auch immer als Emma. Also es sind so sehr, sehr widersprüchliche Aussagen. Die beiden wurden aber definitiv zusammen gesehen. Also sie waren zusammen unterwegs an dem Abend, das kann man definitiv sagen. Mhm. Beispielsweise gegen 23 Uhr hat die Schwägerin von Martha Tabram namens Anne Morris die beiden gesehen, wie sie den White Swan Pub in der Whitechapel High Street betreten haben. Nun gibt es da von dieser Pearly Paul auch wieder widersprüchliche Aussagen. Die eine Variante ist, die sind dort in diesen Pub gegangen, haben da eine gute Dreiviertelstunde, Stunde was getrunken. Die andere Variante ist, dass sie sich bereits schon um 22 Uhr früh getroffen haben oder früher getroffen hatten und dort zwei Soldaten, einen Corporal und einen Gefreiten getroffen haben und mit denen durch mehrere Pubs gezogen sind, bis sie dann um 23 Uhr von dieser Anne Morris gesehen wurden. Die Zeit 23.45 Uhr ist wichtig, denn das ist die Sperrstunde. Auch die ist in einem dieser berühmten Acts festgelegt. Das heißt, da mussten definitiv die Pubs schließen, so dass auch diese kleine Gruppe, diese munteren vier, vor die Tür gesetzt wurden und die Whitechapel High Street entlang gegangen sind. Und zwar bis zur Einmündung des George Yard. Das ist wieder jene besagte heutige Gunthorpe Street, die wir vorhin schon in dem Fall von Emma Smith gehört haben. Die kann man sich heute auch nochmal angucken. Die sieht auch noch nahezu so aus wie damals, als sie noch George Yard hieß. Der Name George Yard ist aber so ein bisschen irreführend, ne? Weil ein Yard ist ja aus unserer Vorstellung eher ein Hof. Das ist aber kein Hof oder auch keine Sackgasse, sondern das ist wirklich eine Verbindungsstraße.
Genau, und hier teilen sich die vier auf. Also jeweils eine Dame geht mit einem Soldaten, um dort einen sexuellen Akt zu verrichten. Und Martha zieht sich dabei mit ihrem Begleiter in den George Yard zurück.
Pearly Paul ist mit ihrem Soldaten eine Straße weitergegangen, quasi eine Parallelstraße zu diesem George Yard. Beides sehr düstere Straßen, muss man dazu sagen. Die andere, das ist die sogenannte Angel Alley. Auch die kann man sich heute noch ansehen. Und das waren auch bekannte Orte oder Rückzugsorte für Prostituierten.
Mhm, genau. Und circa 30 Minuten später kehrt Pearly Paul dann auch zurück zum George Yard, um dort auf Martha zu warten. Zumindest so ihre eigene Aussage. Und da die aber nicht auftaucht, macht sich Pearly dann allein auf den Weg nach Hause.
Am nördlichen Ende des George Yard lagen die George Yard Buildings. Das war ein größeres Gebäude, mehrstöckig. Man würde das heute wahrscheinlich so als Mietskaserne bezeichnen. Es konnte durch einen Eingangstorbogen betreten werden. Man befand sich dann in einem Treppenhaus. Und wie man das so ein bisschen aus amerikanischen Motels kennt, führte dieses auf einer Seite offene Treppenhaus auf Absätze, wo dann von außen verschiedene Zimmertüren, Wohnungstüren erreicht werden konnten. Innerhalb dieses George Yard Buildings gab es 48 Unterkünfte. Die Treppenhäuser waren eigentlich beleuchtet, doch wurden diese Beleuchtungen in der Regel immer gegen 23 Uhr gelöscht, um einfach auch ein bisschen Geld zu sparen. Daher war es auch nicht ungewöhnlich, dass diese Treppenhäuser auch immer wieder von Prostituierten für ihre Arbeit genutzt wurden. Es waren halt recht dunkle Treppenhäuser.
Aber zum Beispiel auch zum Schlafen, wie wir jetzt noch hören werden. Mittlerweile war es Dienstag, der 7. August und um 1.40 Uhr morgens kommt das Ehepaar Joseph und Elizabeth Mahoney von einer gemeinsamen Feier des Bank Holidays mit Freunden zurück nach Hause in die George Yard Buildings. Elizabeth verlässt kurz darauf nochmal das Gebäude, um etwas fürs Abendessen einkaufen zu gehen. Wir hatten ja schon gesagt, im East End gibt es nicht richtig Tageszeiten und so geht sie jetzt nochmal kurz einkaufen und kehrt dann eben kurze Zeit später auch wieder zurück nach Hause. Sie ging damit also dreimal durch das Treppenhaus insgesamt, ne? Also einmal mit ihrem Mann, als sie nach Hause kam, dann einmal runter und wieder rauf, bemerkt aber nichts Ungewöhnliches. Allerdings muss man dazu sagen, das ist jetzt vielleicht auch gar nicht so bemerkenswert, da ist nicht viel Licht auf so einem draußen liegenden Treppenabsatz.
Gut 20 Minuten später, gegen 2 Uhr morgens, patrouilliert der Police Constable Thomas Barrett am nördlichen Ende des George Yard über die Wandsworth Street und bemerkt einen jungen Mann, der dort herumlungerte. Das war ein Soldat, ein Gefreiter der Grenadier Guards, der Anfang Mitte 20 gewesen sein soll, ungefähr 1,75 Meter groß, dunkle Haare und einen kleinen braunen Schnurrbart mit gezwirbelten Enden trug. Der PC forderte diesen Soldaten auf, doch bitte zu seiner Kaserne zurückzukehren angesichts der Uhrzeit. Dieser gab jedoch an, auf einen Kameraden zu warten, der eine Frau in ein nahegelegenes Gebäude begleitet hätte. Für den Polizisten Barrett ist damit der Fall eigentlich relativ klar und er setzt seine Patrouille fort.
Jetzt könnte man ja denken, aha, das passt ja ganz gut zu dem Szenario, das wir vorher geschildert haben. Aber man muss bedenken, das sind 2 Stunden später. Es ist nicht sehr wahrscheinlich, dass der junge Mann da 2 Stunden lang am Eingang zum George Yard gestanden hat, um auf seinen Freund zu warten. Also das wird wahrscheinlich eine andere Konstellation gewesen sein, ein anderer Soldat.
Möglicherweise.
Ja, ich finde das da relativ wahrscheinlich. Außer Pearlie Paul hat sich voll in den Zeiten geirrt, was ja auch möglich ist. Wir werden später noch sehen werden. Die Dame ist ja doch recht bemerkenswert.
Ja, hinzu kommt auch, die Paarungen hatten sich ja am südlichen Ende des George Yard getrennt, wo auch Pearlie Paul wieder auf Martha Tabram gewartet hatte. Der PC bemerkt ja den Soldaten am nördlichen Ende des George Yard.
Das kommt noch dazu, ja. Aber er hätte ja auch da durchgehen können, vielleicht während er wartet oder so. Aber 2 Stunden finde ich schon arg lang.
Ja.
Wie dem auch gewesen sein mag. Wiederum 1,5 Stunden später, um 3.30 Uhr circa, kommt der Kutscher Alfred George Crow nach Hause in die George Yard Buildings, wo er im Treppenhaus im 1. Stock auf dem Absatz eine Person auf dem Boden bemerkt. Er geht davon aus, dass das eine schlafende Person ist. Das ist tatsächlich nicht ungewöhnlich. Das sieht man da öfter, dass eben auf den Treppenabsätzen Menschen sich zur Nacht hingelegt haben. Wir hatten ja schon erwähnt, wie hoch die Obdachlosigkeit auch war im East End und dass Menschen eben regulär sich solche Plätze suchten, um zu schlafen, da sie es ja auf der Straße in der Regel nicht konnten, weil sie es nicht durften. Und dann suchte man sich eben Hauseingänge oder Treppenaufgänge, um da eben ein bisschen Ruhe zu finden in der Nacht.
Und wieder ein Zeitsprung, diesmal um auch knapp 1,5 Stunden, gegen 4.50 Uhr kehrt der Hafenarbeiter John Saunders Reeves zurück in die George Yard Buildings. Auch er hat eine Wohnung im 1. Stock und auch er bemerkt eine Person auf dem Treppenabsatz. Es ist jetzt, hat mir gesagt, der 7. August. Der Sonnenaufgang in London war damals gegen 4.59 Uhr. Das heißt, es ist schon ein bisschen heller geworden auf dem Treppenaufgang. Wir haben ja erwähnt, dass das ein offener Treppenaufgang war auf einer Seite. Und so erkannte er in der Person eine Frau, die auf dem Rücken lag. Was er aber auch erkannte, war, dass diese Frau in einer großen Blutlache lag. Er eilte daraufhin sofort wieder runter auf die Straße, um einen Polizisten zu suchen. Denn die Polizisten, hatten wir auch gerade schon erwähnt, die immer die Streife liefen, man traf relativ schnell auf einen der Constables. Und er trifft auch auf jenen PC Barrett, von dem wir gerade schon gesprochen haben. Beide kehren zurück in die George Yard Buildings und auch PC Barrett sieht die Frau dort liegen, schickt Reeves erneut wieder los, um den Polizeiarzt der Division zu holen, Dr. Timothy Killeen. PC Barrett untersucht aber auch direkt die Person, kannte, dass die Frau verstorben war und untersuchte den Tatort. Hier seine Aussage. Ich bemerkte keine Fußspuren auf der Treppe und sah auch kein Messer oder ein anderes Instrument im Treppenhaus liegen. Die Hände der Toten waren geballt, aber es befanden sich keine Haare oder Ähnliches darin, auch kam kein Blut aus ihrem Mund. Die Kleider waren bis zur Körpermitte hochgekrempelt, so dass der untere Teil des Körpers entblößt war. Die Beine waren gespreizt. Und insgesamt war ihre Haltung so, dass ich sofort an eine kürzliche Intimität denken musste.
Gegen 5.30 Uhr dann trifft auch der herbeigerufene Dr. Killeen ein und erklärt die Frau noch am Auffindeort für tot. Er unternimmt auch eine erste oberflächliche Untersuchung, bis der herbeigerufene Handkarren der Polizei eintrifft, mit dem die Tote in das nahegelegene Whitechapel Leichenschauhaus gebracht wird.
Es war immer in der Regel so, dass die Ärzte, die immer zum Tatort gerufen wurden, dort eine oberflächliche Untersuchung vornahmen, auf jeden Fall die Person für tot erklärten, die eigentliche Obduktion aber dann in diesen Leichenschauhäusern durchgeführt wurden. Und auch hier haben wir den Bericht. Da der nicht ganz so lang ist, möchten wir den hier gerne einmal nahezu vollständig vorlesen. Und Dr. Killeen stellt Folgendes fest. Bei der äußeren Untersuchung der Leiche stellte ich nicht weniger als 39 Stichwunden fest. Meine Untersuchung der Leiche ergab, dass es sich um eine etwa 36 Jahre alte, gut genährte Frau handelte. Ich unterzog die Leiche dann einer Obduktion. Das Gehirn war gesund, die linke Lunge war an 5 Stellen, die rechte an 2 Stellen durchbohrt. Aber sonst waren die Lungen völlig gesund. Das Herz war ziemlich verfettet und an einer Stelle durchbohrt. Aber sonst gab es am Herzen nichts, was den Tod verursacht hätte, obwohl sich etwas Blut im Herzbeutel befand. Die Leber war gesund, aber an 5 Stellen durchbohrt. Die Milz war völlig gesund, aber an 2 Stellen durchbohrt. Beide Nieren waren völlig gesund. Der Magen war ebenfalls völlig gesund, aber an 6 Stellen durchbohrt. Die Eingeweide waren gesund, ebenso alle anderen Organe. Der Unterleib war an einer Stelle durchdrungen. Die Wunde war etwa 7,6 cm lang und 2,5 cm tief. Dem äußeren Anschein nach gab es keinen Grund anzunehmen, dass vor kurzem Geschlechtsverkehr stattgefunden hatte. Ich glaube nicht, dass alle Wunden mit demselben Instrument zugefügt wurden, denn es gab eine Wunde auf dem Brustbein, die nicht zu den anderen Wunden am Körper passte. Das Instrument, mit dem die Wunden zugefügt wurden, waren höchstwahrscheinlich ein gewöhnliches Messer. Aber ein Messer würde keine Wunde wie die am Brustbein verursachen. Ich denke, dass diese Wunde mit einer Art Dolch zugefügt worden sein muss. Ich glaube, dass die Wunden zugefügt wurden, als das Opfer noch lebte. Die Wunden wurden im Allgemeinen von einem Rechtshänder zugefügt. Es gab keine Anzeichen eines Kampfes und zwischen den gespreizten Beinen befand sich eine Menge Blut. Der Tod war auf Blutungen und Blutverlust zurückzuführen.
Ja, hier fällt ja auf, dass Dr. Killeen der Ansicht war, feststellen zu können, dass die Tat nicht im Zusammenhang mit vollzogenem Geschlechtsverkehr gestanden hat. Also das kann man ja dem Bericht entnehmen. Und damit wird eine Vergewaltigung als Mordmotiv ausgeschlossen. Obwohl ja, wie gesagt, vor Ort zunächst der Eindruck entstand, dass es da einen direkten Zusammenhang gegeben haben könnte. Auch im Fall von Martha ist wieder Inspektor Reed zuständig, der sich zunächst mal von allen in der Gegend patrouillierenden Streifenpolizisten einen Bericht geben lässt. Aber nur der von dem schon erwähnten PC Barrett bringt irgendwas Interessantes zutage, nämlich das, was wir schon gehört haben. Und jetzt ist euch sicher schon aufgefallen, dass wir immer nur von der Leiche oder der Toten gesprochen haben, denn zu diesem Zeitpunkt ist die noch nicht identifiziert worden. Es finden sich keine Hinweise in der Kleidung auf die Identität der Frau und so wird eine Beschreibung in die Zeitungen gebracht mit der Bitte um Hinweise, um wen es sich hier handeln könnte. Die Tote wird in der Leichenhalle fotografiert und das Foto an die Streifenpolizisten verteilt, um in der Gegend herumzufragen, ob irgendjemand die Frau kennt, irgendjemand die Frau vermisst. Den Bewohnern der George Yard Buildings ist die Frau nicht bekannt, aber in der weiteren Nachbarschaft wollen sie einige als eine Mrs. Withers oder Mrs. Bryan und schließlich Martha Turner erkennen.
Erste Zeugen wurden auch gefunden, und zwar eine Mutter und ihre Tochter mit dem Nachnamen Guildhawk. Und zwar sagten diese aus, dass sie die Frau auf dem Foto, also Martha Tabram, mit einem Gardisten gesehen haben wollen. Das führte dann die Ermittlung der Polizei auch erstmals in Richtung Militär. Und am 7. August brachte Inspektor Reed die beiden Frauen, also Mutter und Tochter, mit PC Barrett zum Tower of London. Da war seinerzeit ein großes Militärkontingent stationiert. Und die Soldaten wurden auch vorgeführt. Aber weder der Police Constable noch die beiden Frauen erkannten in irgendeinem der Soldaten jenen Gardisten wieder, den sie gesehen haben wollten.
Genau, also da ging es in dem einen Fall um den PC Barrett am Eingang zum George Yard Buildings gesehen hatte und in dem anderen Fall um den die Frauen mit Martha gesehen genau. haben wollten. Also das muss ja auch nicht die gleiche Person gewesen sein, ja. Am 9. August wird dann das Inquest unter der Leitung von Assistant Coroner George Collier eröffnet, kann allerdings noch nicht so fürchterlich viel machen, weil die Identität der Toten nach wie vor unbekannt ist.
Interessant ist aber auch, wo das Inquest stattfand, denn es mussten neue Räumlichkeiten gefunden werden und das war erstmals im Working Lads Institute. Und das Gebäude steht auch noch heute und interessant ist daran, dass fortan die meisten Inquests zu den Whitechapel-Morden in diesem Gebäude stattgefunden haben.
Genau, und während dieses Inquest nun beginnt, kommt Mary Ann Connolly, also Pearly Paul, selbstständig zur Polizeiwache in der Commercial Street, um eine Aussage über die Nacht am Bank Holiday zu machen, in der sie ja mit Martha unterwegs gewesen war. Und aufgrund ihrer Aussage können wir eben auch den Abend so rekonstruieren, wie wir das erzählt haben. Natürlich muss man das immer auch ein bisschen Vorsicht genießen, denn Pearlie ist, wie gesagt, jetzt nicht unbedingt die allzu zuverlässigste Zeugin.
Da sehen wir auch schon an der Tatsache, sie sollte jetzt zum Tower gebracht werden und auch dort sich die Soldaten ansehen, aber sie ist gar nicht aufgetaucht. Das heißt, die Polizei musste sie erstmal wieder suchen, ausfindig machen und dann mit ihr nochmal zum Tower gehen, was dann erst am 13. August stattfand.
Und da kommt es dann zu weiteren Verwirrungen. Man lässt die Soldaten da antreten. Es gibt kein Ergebnis. Dann erinnert sich Pearlie plötzlich, dass die Soldaten, mit denen die beiden Frauen unterwegs gewesen waren, weiße Bänder an den Mützen getragen hätten. Und das würde dann eben darauf hinweisen, dass es sich um Mitglieder der Coldstream Guards gehandelt hatte. Also nicht die, die sie jetzt haben antreten lassen. Daraufhin wird sie dann auch in die Kaserne der Coldstream Guards nochmal gebracht. Es wird wieder eine Gegenüberstellung veranlasst. Bei dieser Gegenüberstellung meint Pearlie dann zwei Herren zu erkennen, mit denen sie den Abend verbracht haben wollen. Dabei stellt sich aber heraus, dass die das auf gar keinen Fall gewesen sein könnten, weil belegt ist, dass die schon um 10 Uhr wieder in der Kaserne gewesen waren. Das ist auch verbrieft. Das heißt, die haben also ein absolut wasserdichtes Alibi und sind ausgeschlossen. Und aufgrund all dieser Dinge verliert die Polizei halt so ein bisschen das Vertrauen in Pearlie als Zeugin.
Was auch wieder ein total gefundenes Fressen für die Presse war. Also um das jetzt nochmal so in dem Duktus der Zeit wiederzugeben. Die hatten zum einen die hilflose Polizei, die noch nicht mehr wissen, wer die Tote ist. Und dann holen die sich auch noch eine der Prostituierten aus dem East End als Hilfe und merken dann erst, dass das auch keine Hilfe ist von so einer gefallenen Person. Das war für die Medien ein gefundenes Fressen.
Ja, genau. Und dann dieser ganze Aufwand auch, ne? Diese ganzen Soldaten da aufmarschieren zu lassen und dann paradiert man die da vor dieser Dame lang und so. Das war schon alles ein Spektakel.
Ja. In der Zwischenzeit wurde aber auch Henry Turner von Bekannten auf diese Ereignisse aufmerksam gemacht und er wandte sich auch an die Polizei und konnte letztendlich die Tote als seine Freundin, ja, in Klammern Ex-Freundin, Martha Tabram identifizieren. Und auch Marthas Ehemann Henry Tabram erfuhr von den Vorfällen und bestätigte auch nochmal, dass es sich bei der Toten um seine Frau handelte.
Und mit dieser positiven Identifizierung kann jetzt am 23. August das Inquest wieder aufgenommen werden. Man kommt zu dem Schluss, dass es sich um vorsätzlichen Mord durch eine oder mehrere unbekannte Personen gehandelt hat. Die Empfehlung, die daraus folgt, ist allerdings nur die, dass die Treppen in den Mietskasernen auch nach 23 Uhr beleuchtet werden sollen.
Ja, das war der Fall Martha Tabram.
Ja, genau. Und da sieht man ja schon, dass das ganz ähnliche Merkmale aufweist wie diese eigentlich wesentlich bekannteren Fälle, ne, die wir oft im Zusammenhang mit den Jack the Ripper-Morden hören. Obwohl sie heute nicht zu den Canonical Five zählt, die man ja immer so ein bisschen despektierlich, wie ich finde, aufzählt oder bezeichnet.
Da kurz eingehakt. Die Canonical Five oder die kanonischen Fünf bezeichnet 5 Opfer innerhalb dieser Whitechapel-Mordakte. Und genauer bezeichnet es die 5 Frauen, die definitiv von Jack the Ripper ermordet worden sein sollen. Das ist aber eine Bezeichnung, eine historische Bezeichnung, die erst Jahrzehnte später von einem der Ermittler, Melville McNaughton, stattgefunden hat. Die, wenn du mich fragst, aus heutiger Sicht stark hinterfragt werden sollte. Denn wie wir jetzt gerade gesehen haben, könnte man auch überlegen, ist vielleicht auch schon eine Martha Tabram oder vielleicht sogar davor schon eine Emma Smith möglicherweise ein erstes Opfer gewesen. Oder vielleicht sogar eine Frau aus der vorherigen Folge, die wir aufgezeigt haben. Woran macht man fest, wer ein Opfer von Jack the Ripper ist? Alle Morde zeigen Ähnlichkeiten auf, zeigen aber auch Unterschiede auf. Und insofern ist es schwierig zu sagen, ja, die gehört definitiv dazu, die gehört definitiv nicht dazu. Und das sehen wir ja auch schon ein bisschen an der Auswahl, die wir hier für den Podcast getroffen haben. Denn wir sagen ja, das sind alles insgesamt Fälle, die für die Kreation dieser Schreckensgestalt, dieses Untäters Jack the Ripper, ja, die daran beteiligt waren, die dazu geführt haben. Und es gibt sicherlich in dieser Mordakte Morde, die von gleicher Hand ausgeführt wurden, aber niemand wird heutzutage definitiv sagen können, wer dazu gehört und wer nicht.
Ja, genau. Und das ist auch ein bisschen schlecht gealtert, wie man ja so schön sagt. Denn es ist natürlich auch sehr entmenschlichend, ne? Diese kanonischen 5, das ist so ein bisschen so eine Zahl oder so eine Bezeichnung, die auch das Menschliche den Opfern so ein bisschen abspricht, fand ich immer. Nichtsdestotrotz ist es eben ein Begriff, der in der Beschäftigung mit den Fällen immer wieder fällt. Deswegen müssen wir ihn hier ja natürlich auch ein bisschen beleuchten oder zumindest erwähnen.
Aber er schränkt den Blick halt auch ein, ne?
Also er schränkt den Blick total ein. Und das Interessante ist ja, dass dieser McNaughton selber nie ermittelt hat in den Fällen. Also er war nicht einer der aktiven Ermittler. Er ist später zur Polizei gekommen.
Er hatte aber Akteneinsicht, auch von Akten, die definitiv verloren gegangen sind, wo wir heute natürlich nicht mehr wissen, was hat er da drin gelesen und was nicht.
Nichtsdestotrotz hatten aber Ermittler, die aktiv beteiligt waren, eine andere Meinung. Also ich meine, die ist ja auch nicht weniger wert. McNaughtons Memorandum ist nur einfach etwas, das auf uns gekommen ist und immer wieder rezipiert wurde und heute ein bisschen als der Standard gilt in der Beschäftigung mit diesen Fällen oder mit diesem Phantom, das wir ja Jack the Ripper nennen.
Wir haben ja gerade schon den Inspektor Walter Doo genannt, der Emma Smith als Opfer des Rippers ja nachträglich zugeordnet hat. Auch hier hat er eine Aussage zu Martha Tabram getroffen. Nochmal dazu, Walter Doo war seit 1887 selber in dieser Age Division in Whitechapel eingeteilt und hat auch an den Ermittlungen mitgearbeitet. Und auch er hat um 1902 herum geschrieben, was auch immer über den Tod von Emma Smith gesagt werden mag, es kann kein Zweifel daran bestehen, dass der Mord, der sich am Bank Holiday im August in George Yard Buildings ereignete, das Werk des gefürchteten Rippers war. Also hier haben wir auch wieder die Aussage eines anderen Ermittlers zu der Zeit, die der von McNaughton widerspricht, der sagt, das war definitiv ein Ripper.
Und es ist ja umgekehrt auch so, darüber werden wir natürlich später auch noch sprechen, dass auch die Person, die diese kanonischen fünf, also diese Menschen, die so bezeichnet werden, getötet hat, nicht die gleiche gewesen sein muss. Da bin ich mir nämlich auch nicht sicher. Ich glaube das nicht zum Beispiel, aber das ist auch nur Spekulation natürlich meinerseits. Aber was wir, denke ich, ganz gut aufzeigen können, ist, dass es darüber eben keinen Konsens gibt. Ja. Also es ist nicht gesichert, welche Taten hier zusammenhängen und in was für einem Zusammenhang sie stehen. Ja. Was aber zweifellos in einem Zusammenhang steht, sind diese Menschen, diese Frauen, die da umgekommen sind. Die haben alle in ähnlichen Umständen gelebt und sind eben auf diese grausige Weise getötet worden.
Das sind erschreckende Parallelen, die wir da auch bei den späteren Opfern sehen. Also es sind wirklich bezeichnend ähnliche Lebensläufe, die wir da noch sehen werden. Vielleicht wollen wir hier an der Stelle einmal noch mal kurz, so unangenehm es auch ist, noch mal einen Blick auf die Verletzungen werfen. Denn wenn man einen Zusammenhang in Morden herstellen möchte, aus Ermittlersicht, muss man ja über den Modus operandi sprechen. Oder zumindest über Ähnlichkeiten in der Tat. Wir haben jetzt hier eine Frau, die mit fast 40 Messerstichen getötet wurde. Wir werden so viele Messerstiche bei keinem der weiteren Opfer mehr wiederfinden, weswegen Martha Tabram oft in der Literatur nicht Teil dieser kanonischen Fünf ist. Aber was wir ja gehört haben im Obduktionsbericht von Dr. Killeen, ist, dass auch der Unterleib freigelegt wurde, im Sinne, also die Kleidung wurde hochgekrempelt und auch verletzt. Und diese Position der Leiche werden wir definitiv noch häufiger sehen. Und in diesen viktorianischen Obduktionsberichten ist es immer so gewesen, dass man in der Wiedergabe des Obduktionsberichts chronologisch von außen nach innen die Verletzungen wiedergegeben hat. Das heißt, äußere Verletzungen wurden als erstes aufgeführt, dann wurde der Körper geöffnet und dann wurden die inneren Verletzungen aufgeführt. Und wenn wir das anwenden auf den Obduktionsbericht von Dr. Killeen, ist das so, dass die Verletzungen im Unterleib erst aufgeführt werden, nachdem er den Körper geöffnet hatte. Das heißt, es könnte einen Rückschluss darauf geben, dass es innere Verletzungen sind. Und jetzt auch hier müssen wir es ganz deutlich wieder sagen, jetzt gehen wir wieder in den Bereich der Spekulation. Das könnte die Tat auch in eine Verbindung, wenn man möchte, mit Emma Smith setzen. Dass diese inneren Verletzungen im Vaginalbereich von Martha Tabram vielleicht möglicherweise auch auf einen ähnlichen Tathergang wie bei Emma hindeuten könnten.
Und es gibt ja auch noch weitere Parallelen zu Emma und auch zu vielen der anderen Opfer, die später noch kommen sollten. Und das ist eben diese Positionierung der verstorbenen Frau in so einer sexualisierten Pose.
Man kann schon wirklich fast behaupten, es ist eine Zuschaustellung, eine Inszenierung des Opfers.
Genau, so ist es. Und zwar ganz klar in einem sexualisierten Zusammenhang, obwohl bei keinem der Opfer tatsächlich ein Sexualakt vorangegangen war. Also bei keinem der Opfer konnte Sperma nachgewiesen werden oder irgendwas bei der Obduktion. Das heißt, es ist, wie du sagst, eine Inszenierung. Es ist nicht aus der Situation heraus natürlich passiert.
Und das stellte die Polizei auch vor enorme Herausforderungen, denn das war etwas völlig Neues. Keine Vergewaltigung, kein Raubmord. Da war an einem öffentlichen Ort eine inszenierte Leiche und es war kein Motiv ersichtlich. Und es war ein Täter, der an belebten Orten, wo er mit einer ständigen Entdeckung rechnen musste oder konnte, diese Tat begangen hat.
Und es rückt die Opfer auch automatisch in einen sexualisierten Kontext, ne? Das darf man auch nicht unterschätzen. Denn dass da immer so ein Geschmäckle bei ist, bei diesen Jack the Ripper-Untersuchungen oder wenn wir über die Frauen reden, das hat ja auch damit zu tun. Und das ist eben schon damals in der Zeit natürlich so gesehen worden. Also dieser Sexualakt, die Sexualität ist schon sehr stark betont, auch einfach in der Inszenierung der Toten. Und es ist ja auch interessant, was du ja schon erwähnt hattest, dass diese belebten Orte, an denen das passiert ist, und dass niemand die Opfer hört. Also bei Martha war das genauso, wir hatten jetzt gar nicht weiter darüber geredet. Sie haben ja im Nachhinein auch noch alle Menschen befragt, die da in den George Yard Buildings leben. Und keiner hat irgendwas gehört, das Schreie einer Frau, zumindest nicht über das hinaus, was man da eh hörte. Also es war wohl normal, dass man Rufe nach Polizei und Mord und so da hörte.
Das führt sogar zu der Anekdote, dass ich glaube, es war der Verwalter, Hausmeister, der wirklich die nächste Tür vom Tatort entfernt wohnte, der hat die Entfernung gemessen, die die Leiche zu seiner Türschwelle entfernt lag. Und das führte dazu, dass wirklich jetzt von einem phantomhaften Täter gesprochen wurde. Ne? Jemand, der in unmittelbarer Nähe von Menschen, die auch wach waren, die etwas hätten hören müssen, diese Tat vollbrachten, ohne dass irgendetwas mitbekommen wurde. Und das führte auch zu, man muss sagen, eine Angst, die jetzt erstmals auch im East End auftrat, vor einem unbekannten, grausamen Mörder, der lautlos und überall zuschlagen konnte.
Natürlich. Ist ja auch nachvollziehbar, ne? Und das ist eben der Ursprung dieses Phantoms.
Ja. Wir haben uns da auch mal ein bisschen die Presseartikel angeguckt, die nach dem Tod veröffentlicht wurden. Jetzt insbesondere in den ersten Wochen nach der Tat. Und hier erkennt man auch ganz klar den Sensationalismus, der da entstanden ist. Die Grausamkeiten der Tat werden betont, das Mysterium der Tat wird hervorgehoben. Also man will bewusst Leser dadurch anziehen und gleichzeitig möchte man aber auch die sozialen Spannungen, die ja natürlich auch äußerst interessant sind, immer wieder unterstreichen. Ne? Also die Ungleichheit, die prekären Lebensverhältnisse im East End, die Unfähigkeit der Polizei, den Fall zu lösen. Die Frustration und das Misstrauen, was darauf an die ermittelnden Behörden auch wächst, das sind immer wieder Narrative, die in der Presse aufgenommen werden, die kopiert werden von unterschiedlichen Journalisten, die wiederholt werden und dass im Grunde eine reine Faktenberichterstattung, wie wir sie auch bei Emma Smith zu Beginn unmittelbar nach der Tat haben, im Laufe der Tage und Wochen zu einem spekulativen Sensationalismus eskalieren.
Wohlgemerkt immer, indem so eine gewisse Mitschuld auch den Opfern gegeben wird. Ne? Also es wird schon auch betont, dieses Nachtleben und diese unglücklichen Frauen, die da zu Tode gekommen sind. Also es hat schon auch was damit zu tun. Und überhaupt auch diese niedrige Moral der Menschen, die da in dieser Gegend leben und diese schrecklichen Umstände und dass das jetzt im Grunde nur die logische Weiterentwicklung dieser total morallosen Bewohnenden des East Ends ist.
Genau. Aber es führt auch wieder die Reformer hervor, die sagen, ja, das muss doch gelöst werden. Diese sozialen Ungerechtigkeiten und diese Missstände müssen doch in irgendeiner Form behoben werden. Und das alles ist halt, wie man vielleicht schon hört, so ein Geflecht, was sich gegenseitig immer wieder befruchtet, immer wieder erhöht. Die Polizei gerät immer mehr unter Druck. Sie müssen Ergebnisse liefern. Die Presse springt auf, führt immer neue Narrative an oder verstärkt diese. Das wird wiederum von der Gesellschaft und von den Bürgern aufgegriffen. Die Angst erhöht sich. Und das alles ist immer in so einer Wechselwirkung.
Ja, ganz genau. Und je mehr die Menschen Interesse haben an diesen Themen und je mehr sie lesen wollen, umso mehr schreiben die Zeitungen natürlich auch. Sie wollen Inhalte liefern, um eben den Absatz zu erhöhen. Und das Ganze würde im Laufe der Zeit nur noch schlimmer werden. Und nächste Woche lernen wir dann eine weitere Frau kennen, die leider traurige Berühmtheit im Zusammenhang mit diesen schrecklichen Morden im East End erlangen sollte.
Beim nächsten Mal schauen wir uns das Leben und das Schicksal von Mary Ann Nichols an, die als das erste Opfer Jack the Rippers gilt.
Genau, und wir hoffen natürlich, dass ihr auch nächstes Mal wieder mit dabei seid. Und jetzt verabschieden wir uns erstmal. Alle weiteren Informationen findet ihr natürlich wie immer in den Shownotes. Wir empfehlen einen Blick und schaut euch sehr gerne selber auch die Quellen an. Das ist nie verkehrt. Und in diesem Sinne, auf Wiederhören für heute und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.
Das war Jack the Ripper, vom Mörder zum Mythos. Wenn euch der Podcast gefallen hat, abonniert uns und teilt ihn mit euren Freunden.